Im Rahmen der Radioexerzitien hören wir jetzt den 8. Vortrag von Pastor Peter Meyer, den er hier in St. Anton der Kirche in Balderschwang halten wird.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zum Abschluss unserer diesjährigen Radioexerzitien, und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in der Kirche in Balderschwang, zum Abschluss dieser gemeinsamen Tage, die eigentlich auch gedacht waren in gewisser Weise wie ein Trainingscamp oder die zumindest ermutigen sollen, so ein Trainingscamp des Glaubens einmal aufzusuchen. Bibelschule, Glaubensschule, Evangelisationsschule, Lobpreisschule. Was auch immer es da gibt, Sie können im Internet nachschauen unter diesen Stichworten und werden da sicherlich etliches finden. Wie wir in diesen Tagen immer und immer wieder gehört haben, die Klugheit der klugen Jungfrauen besteht auch darin, dass sie eben nicht nur warten, sondern dass das Warten aktiv gestaltet wird, dass sie selber dafür sorgen, dass ihre Glaubens- und Lebensenergie nicht auf Grund läuft. So wie ein Sportler, der spürt, dass er in einer bestimmten Disziplin nachlässt, der geht sofort in ein Trainingscamp, der wird seine Nahrung umstellen, er wird sich nicht schonen, sondern er wird sich trainieren bis an den Rand seiner Möglichkeiten, weil er weiß, dass so seine Kräfte vermehrt werden und dass er damit wettkampftauglich wird. Wir müssen als Kirche in dieser Zeit wettkampftauglich sein, und das sind wir nicht. Es gab einmal ein Buch, das geschrieben wurde mit dem Titel Der gelähmte Riese, und damit ist die Kirche in Deutschland gemeint. Wie ein gelähmter Riese liegt sie da. Und jeder fragt sich, wie ist das möglich? Ein solches Kulturland, ein solches Kulturgebiet, Westeuropa, das einzige Gebiet auf der Erde, wo der Glaube nicht wächst. Das muss uns auch deutlich machen, dass der Glaube nicht weltweit den Bach runtergeht, weit gefehlt. Die Zahl der Christen steigt weltweit, vor allen Dingen in solchen Gebieten, wo kein Mensch damit rechnen würde. In Ostasien, in Südkorea, in China, im Iran, in Ägypten. Es kommen Menschen her, die erzählen von Christuserscheinungen. Es wird berichtet, dass in arabischen Ländern Muslime, andere Muslime, also missionieren, weil sie ihnen von Christus berichten. Erstmal bleiben sie nach außen Muslime. Alles andere wäre viel zu gefährlich. Es geschehen also Dinge auf dieser Erde, die versetzen uns absolut in Staunen. Und wir müssen in Westeuropa, speziell in Deutschland, auch ein Stück unsere typisch deutsche Arroganz aufgeben, dass wir immer die Besten sind, dass wir immer die Vorreiter der Entwicklung sind. Und wenn wir uns vergleichen sollten mit anderen Ländern, was dort geschieht, dann kommt sofort die Abwehrreaktion, naja, wir sind sowieso die Besten, wir sind doch die am weitesten Entwickelten. Die anderen sollten jetzt mal lieber auf uns schauen, denn dann lernen die Probleme ihrer eigenen Zukunft zu managen. Denn das, was wir jetzt erleben, das werden die früher oder später auch erleben. Ja, weit gefehlt, denkste. Wissen, was darin enthalten ist? Eine ganze Menge von diesem scheinbar überwundenen Geist am deutschen Wesen muss die Welt genesen. Pfui! Das ist uns irgendwo noch im Knochenmark. Irgendwie steckt das immer drin. Wenn Wettkampf, dann muss Deutschland die Goldmedaille haben. Deutschland muss Weltmeister sein. Wir sind Papst. Wir haben gewonnen. Also dieses im Wettkampf antreten und gleichzeitig den Anspruch zu erstellen, Made in Germany, ist das Qualitätssiegel schlechthin. Das mag ja weithin stimmen, aber das fördert eine Arroganz, die uns quasi imprägniert, unsere Situation mit der Situation in anderen Ländern auch einmal zu vergleichen. Wenn vergleichen, dann sollen die anderen gefälligst auf uns schauen und von uns lernen. Wenn Sie das mal bedenken und dann mal darauf achten, dann werden Sie spüren, da ist was dran. Da ist wirklich ganz viel von diesem Geist, dass wir sowieso die Besten sind und die am weitesten Entwickelten. Und wenn einer zu lernen hat, dann sind das die anderen von uns. Wir sind die Vorreiter in einer Umbruchsituation. Und die Mühen, die wir uns machen, werden andere sich später machen müssen. Die Entwicklung in anderen Ländern geht um ganz andere Kurven, sage ich euch. Also, der Glaube in unserem Land, die Kirche in unserem Land, in unserem Westeuropa, liegt da wie ein gelähmter Riese, so wie es ein Buchtitel einmal ausdrückt. Und in gewisser Weise stimmt das. Eine gewisse Lähmung, eine gewisse Hilflosigkeit. Mit großen Augen steht man da und schaut zu, wie eine ganze christliche Tradition innerhalb von einer Generation das Land verlässt. Wie verdunstet. Als wenn einer den Stöpsel aus der Wanne gezogen hat und es läuft ab und jeder steht da und schaut nur mit großen, traurigen Augen, vielleicht auch nicht traurig, weiß ich nicht. Viele haben sich ja innerlich schon längst verabschiedet. Aber dennoch scheint keiner ein Rezept zu haben, wie man diesen Prozess überhaupt stoppen könnte. Wir, liebe Teilnehmer an den Exerzitien, sollen keine Prozesse stoppen, sondern wir sollen unseren Glauben leben. Nach kurzer Analyse auf dessen, was hier passiert in unserer Gesellschaft, sollen wir uns damit nicht aufhalten, um Gegenstrategien zu entwickeln. Dann haben wir von vornherein schon verloren. Es ist viel zu aufwendig, kostet viel zu viel Zeit. Dafür sind wir zu gering, zu wenige. Die Zeit haben wir nicht. Die Zeit habe ich vielleicht auch nicht mehr in meinem Leben. Das letzte Viertel hat längst angefangen. Mit über 60 hat man vielleicht noch ein Viertel der Zeit, vielleicht nur 20 Jahre. Gut. Was dann kommt, ist Gratiszugabe. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr von der großen Aktion geprägt. Also ich habe nicht mehr viel Zeit, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Was ich tun kann, ein Teil davon ist es, in diesen Vorträgen Menschen zu ermutigen und zu sagen, liebe Leute, schaut nicht auf das, was uns lähmt, schaut nicht auf das, was den Bach runterfließt. Schaut nicht auf die Frage, wer hat Schuld dran oder wer müsste das denn eigentlich verhindern? Wer müsste denn mehr den Mund aufmachen? Wer müsste denn die Lehre auch ein Stück weit verändern und angleichen und anpassen an die Notsituation? Das ist dann nicht unsere Frage. Die Apostel sind nicht in die Welt gezogen, um eine Welt zu verändern. Sind nicht in die Welt gezogen und haben vorher Latein und Arabisch und was weiß ich für Sprachen studiert. Und haben darüber nachgedacht, welcher Satanismus und welche Gefahren werden sich auftürmen, in welche Situationen kommen wir, welche Strategien müssen wir entwickeln, mit welcher Struktur kommen wir da rein. Die sind so losgezogen, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat, mit Sandalen, kein Geld im Gürtel, mit dem Sonntagshemd. So, wie es geeignet wäre, einen Sonntagsspaziergang, eben um den Häuserblock zu machen. Ein Sabbatspaziergang, 1000 Schritte. Dafür reicht die Kleidung, in der Jesus seine Apostel lossendet. Und später fragte sie einmal, damals, als ich euch losgesandt habe, zu Zweien und Zweien, hat es euch ja jemals an etwas gefehlt? Nein, Herr, ist die Antwort. Nein, es hat uns an nichts gefehlt. Wir haben uns auf dich verlassen und haben die Erfahrung gemacht, du trägst. Und mehr noch, wenn wir deinen Namen ausgesprochen haben, dann hat sich wirklich was verändert. Menschen waren berührt in ihrem Herzen. Üble Geister sind ausgefahren. Sie freuen sich über den Erfolg und das nehmen sie als Bild mit in ihre Zukunft, nachdem der Heilige Geist sie ergriffen hatte im Abendmahlsaal, als sie immer noch nicht mehr geworden waren. Die Situation hat sich nicht verändert. Die äußere Bedrohungssituation bleibt die gleiche, die sie ist. Der Auftrag geht in alle Welt, bleibt und sie sind unvorbereitet. Sie können die Sprache nicht, sie kennen die Kulturen nicht, sind nicht gewohnt, auch nur einen Schritt über die Grenzen Israels hinaus zu machen. Aber dann geht es los. Dann geht es los in alle Welt bis an die Grenzen der Erde. Eben nicht mehr darüber nachdenken, na hätte ich nicht doch vielleicht so ein bisschen mit Geld managen lernen müssen oder Menschenführung lernen müssen oder Sprachen lernen müssen, Kulturen kennenlernen. Diese Frage stellt sich ihnen nicht, sondern sie sagen, Jesus, wenn du willst, dass es uns gibt, dann musst du uns führen. Und Jesus flüstert ihnen liebevoll zu, habe ich euch jemals etwas anderes gesagt? Natürlich führe ich euch. Und je weniger ihr seid, je geringfügiger ihr seid und je weniger ihr könnt, je mehr ihr euch eurer Schwachheit bewusst seid, desto mehr gebt ihr mir Raum, dass ich in euch Wunder wirken kann. Wir haben dieses Vertrauen großteils aufgegeben. Wir meinen erst die Sicherheiten zu schaffen, Rahmenstrukturen zu schaffen, in denen dann die Inhalte sich entfalten können. Das, was Jesus die Apostel lehrt, kann man nicht anstudieren. Man muss in die Erfahrung hinein. Mit Vertrauen mutige Schritte zu tun durch die Mauer der Angst, um dann zu erfahren, ist Gott da, trägt er oder trägt er nicht. Die Apostel waren in der Lage und bereit, jetzt alles auf diese Karte zu setzen. Immerhin waren sie in ihrem Leben, in ihrer Entwicklung an einen Punkt gekommen, wo sie nichts mehr zu verlieren hatten. So oder so kaputt, hätten sie sagen können. Wenn wir jetzt rausgehen, Römer und Juden lauern uns überall auf. Wir sind die meistgesuchten Menschen hier in der Stadt. Und wenn wir zurückgehen in unsere Familien, die Häme können wir uns vorstellen. Na, war wohl nichts mit deinem Jesus, oder? Wolltest wieder Fische fangen, Petrus? Ja, der Betrieb ist an deinen Bruder übergeben. Du kannst in seinen Dienst höchstens. Das hätten sie nicht hören wollen. Dafür war auch zu viel von diesem Enthusiasmus noch in ihnen. Es muss irgendwie stimmen. Entweder die Botschaft Jesu stimmt und dann müssen wir ihr vertrauen, oder sie stimmt nicht, dann haben wir uns eben geirrt. Aber wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte. Wir setzen es alles auf diese eine Zahl mit Jesus. Und das ist genau der Mut, den Jesus erfordert. Am letzten Ende wird es dir immer an der Gewissheit fehlen. Der letzte Schritt, Jesus zu folgen, ist immer ein mutiger Schritt. Nach 5 Jahren Theologiestudium und einigen Jahren dann Praxis in der Gemeinde und Diakonat, kommst du irgendwann an den Punkt, dass die Priesterweihe da bevorsteht. Und du denkst dir, lieber Gott, das ist eine Jacke, die ist dir 3 Nummern zu groß. Der liebe Gott macht hier gerade den Bock zum Gärtner. Anstatt die Pflanzen zu kultivieren, könnte ich sie alle abfressen. Dann war so ein witziges Wort von Kurskollegen, die gesagt haben, während der Allerheiligenlitanei, wenn wir da liegen und die Gemeinde fromm die Allerheiligenlitanei mitsingt, könnten wir heimlich wegrobben, vielleicht fällt es gar nicht auf. Wie sie, du stehst am Ende mit weichen Knien und denkst dir wirklich, du hast diese lange Zeit an Vorbereitung, aber den letzten Schritt der Sicherheit, die letzte Sicherheit hast du nie. Der letzte Schritt ist immer der mutige Schritt. Also warte nicht, bis dir die Sicherheit wie Rosenblätter vom Himmel regnet und du sitzt da mit verschränkten Armen in deinem wohlgeheizten Wohnzimmer im weichen Sessel. So geht Berufung nicht. Da kann sie anfangen, weil dich irgendetwas rausruft aus deinem weichen Sessel. Also die Apostel vertrauen ganz auf die Verheißung Jesu, ganz auf den Geist, der über sie ausgegossen ist. Und sie sind mittlerweile an einem Punkt, dass dieser Druck sich in ihnen aufgebaut hat. Wir können nicht mehr schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Sie müssen einfach raus. Und siehe da, der Augenblick, der hochgefährlich ist. Jederzeit hätte die Anzeige kommen können, jederzeit hätte die römische Truppe kommen können. Da sind sie, die Nachfolger Jesu. Nehmt sie gefangen. Nein, wo waren sie? Kein Mensch weiß es. Stattdessen lassen sich 3000 Menschen taufen. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, fahren wir volles Risiko und wir geben der Welt volle Breitseite, um es mal so auszudrücken. So wie Jesus es selber auch getan hat. Warum soll es dem Schüler besser gehen als dem Meister? Aber je mehr du, Kind Gottes, die Erfahrung machst, dass in deinen mutigen Schritten Gott da ist und dass er es dir gestattet, dich hier und da vielleicht auch zu blamieren für ihn, dann stell nicht damit deine ganze Mission in Frage, sondern bleib dabei, dass du Gott verherrlichst. Abbe Frank, also Albert Frank aus Luxemburg, hat mal die Geschichte erzählt, wie ein Reporter einer großen luxemburgischen Tageszeitung gekommen ist. Ich weiß nicht, Abbe Frank, kennen Sie? Schon mal gehört? Ja. Also er hat ein großes Familienwerk in Luxemburg, in Diekirch, in Gilsdorf, dort gegründet. Und seine Mission ist es eben, Menschen aus den Randgebieten der Gesellschaft aufzufangen und ihnen den Schritt in die Normalität zu vermitteln. Auch vermittelt durch Menschen, die sie liebevoll begleiten und ihnen gleichzeitig auch den Glauben an Christus vermitteln. So, und diese Familiengemeinschaft in der Gemeinde war dann eben irgendwie interessant geworden für eine luxemburgische Tageszeitung. Und dann kam also der Reporter ganz liebevoll, freundschaftlich und hat sich von Abbe Frank alles zeigen lassen. Ja, was machen Sie da mit dieser Familiengemeinschaft und wie geht das, wenn die Drogensüchtigen kommen? Wie behandelt ihr die und was passiert dann da? Dann hat er erzählt, dass er unter anderem hat er erzählt, dass er nach französischer Art die Leute erstmal willkommen heißt. Wenn sie kommen, dann kriegen sie erstmal ein Getränk und Baguette mit Camembert. Ist in Frankreich üblich. So, als kleine Geste des Willkommens. Dann erklärt er alles Weitere, wie er die Prostituierten dann auch zu Christus führt und wie die Gemeinschaft wächst und wie die Gebetstage an den Sonntagen einmal im Monat Busse von überall her kommen und so weiter. Das Ganze hat also eine riesige Dimension angenommen. Sie merken, ich mache gleichzeitig Reklame dafür. Also informieren Sie sich mal. Das ist wirklich ein gnadenhafter Ort. Und dann hat Abbé Franck einmal erzählt, wie gesagt, und dann war dieser Reporter da, sehr liebevoll, freundschaftlich. Und am nächsten Morgen nimmt dann Abbé Franck die Zeitung in die Hand und liest dann da eine dicke Überschrift. Dorfpfarrer heilt Drogensüchtige mit Brot und Camembert. Und er sagt, oh mein Gott. Heute werde ich Termin beim Bischof haben. Und der Klerus in unserem Dekanat wird auch sagen, na, aber Albert, was ist mit dir los? So einfach geht das? Er hat gesagt, ich wäre am liebsten im Mauseloch verschwunden. Er sagte, das war hochpeinlich. Er sagte, ich habe mich erst mal hingesetzt und habe gedacht, wie geht die Mission jetzt weiter? Er sagt, und auf lange Frist gesehen hat es eben genau das Gegenteil bewirkt. Der Bischof hat ihn nicht herzitiert. Der Klerus hat sich nicht über ihn lustig gemacht. Stattdessen sind noch viel mehr Drogensüchtige gekommen als vorher, weil sie gedacht haben, auch wenn das so einfach geht, dann versuchen wir es mal. Also was ich damit sagen will, ein Beispiel, das deutlich macht, wir müssen auch den Mut haben, uns ab und zu mal für Jesus zum Affen zu machen. Wer nicht den Mut hat, sich zu blamieren, der hat immer noch viel zu viel Sorge um sein eigenes kleines Ego. Der hat immer noch viel zu viel zu verlieren. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir irgendwie an einen Punkt geraten, entweder durch äußere Umstände, die uns demütigen, oder durch eine ganz klare Entschiedenheit. Du hast nichts mehr zu verlieren. Du setzt alles auf diese eine Karte mit Jesus. Und was er dann mit dir tut, ist seine Sache. Wenn er dich in eine Bedrulle führt, dann hat er auch damit etwas vor. Siehe Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16. Die Mission in Europa fängt schon gut an. Gut in Anführungszeichen. Sie kommen in diese römische Kolonie nach Philippi. Man kann das heute besichtigen in Griechenland. Leider wird da nicht so viel daraus gemacht, aber man kann die Ruinen besichtigen. Da gibt es ein Forum wie in Rom, das Forum Romanum, nur kleiner. Also die Grundanlage der Stadt ist genau wie die antike Stadt Rom. Dieser Marktplatz, also dieses zentrale Fleckchen Erde, wo eben das ganze öffentliche Leben stattfindet, wo Politik betrieben wird, wo Waren verkauft und gekauft werden, da wo politische Ankündigungen gemacht werden, da wo philosophische Diskussionen stattfinden, wo Kultur geboten wird, wo Tempel jeder Herkunft und jeder Religion auch zu finden sind, auch viele Juden gab es da in Philippi. Und dann kommen Paulus und Silas da an und halten auf diesem Forum die erste Predigt vor Menschen aus aller Herren Ländern. Wie gesagt, dieses Forum kann man da heute sehen, auch die Zelle, in der Paulus gesessen hat mit seinem Missionsbruder Silas. Und Sie kennen die Geschichte, aber ich kann sie noch mal kurz umreißen. Die Predigt über Jesus Christus endet damit, dass sich jüdische Handelsleute in Philippi aufregen über diese Predigt. Jetzt ist diese Sekte auch noch hier angekommen. Sie beschweren sich bei den Römern und zeigen Paulus und Silas an. Die Römer reagieren, wie sie immer geredet haben, mit verdrehten Augen und Kopf. Mein Gott, lasst uns mit euren religiösen Auseinandersetzungen in Ruhe. Klärt das selbst. Und dann aber die einflussreichen Handelsleute haben insistiert und gesagt, wenn du da nicht und wenn ihr nicht und so weiter, dann werden wir euch in Rom anzeigen. Mein Gott, ja, dann buchtet sie ein, kommt, weg mit den Jungs. So und so sind sie ohne Prozess eingesperrt worden. Und was berichtet die Apostelgeschichte? Bis in die Nacht hinein haben Paulus und Silas Gott gelobt und gepriesen. Sie haben Lobpreislieder gesungen und haben mit den Handschellen, mit den Fußketten den Rhythmus geschlagen. Sodass alle anderen Mitgefangenen überrascht und begeistert waren über diesen Glaubensmut der beiden Missionare. Die erste Predigt nicht ganz zu Ende, da sitzen sie schon im Knast. Ohne Prozess bei den Römern im Gefängnis zu sitzen, das hieß, du sitzt in einem Loch und du weißt nicht, wie lange du da sitzt, bis überhaupt ein Prozess kommt. Und dann kommt eben dieses berühmte Erdbeben, mitten in der Nacht springen die Ketten ab, die Türen gehen auf, sie hätten fliehen können. Der Gefängnisaufseher kommt und denkt, oh je, jetzt sind alle geflohen, will sich umbringen, weil er denkt, wenn ich jetzt den Römern in die Hand falle, dann werden die mich zu Tode quälen, dann mache ich lieber selbst Schluss. Und Paulus ruft dann, nein, nein, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Und dann geht es eben los, dann kommt diese wunderbare Geschichte der Bekehrung des Gefängnisaufsehers. Und er und seine ganze Familie lassen sich taufen. Und Paulus nutzt dann natürlich seine römische Staatsbürgerschaft aus. Ihr habt uns bei Nacht und Nebel eingesperrt, ohne Prozess, wir sind aber römische Staatsbürger. Jetzt erwarten wir eine öffentliche Entschuldigung. Ach du lieber Gott, was ist uns denn da passiert? Die Reaktion der Römer. Da sind sie also ehrenhaft als Bürger der Stadt entlassen worden. Wohl mit der Bitte, kommt nicht wieder als Missionare. Um solche Kurven geht dann eben Mission. Du kannst alles tun für den Herrn und landest dabei im Gefängnis. Die beiden hätten da auch sitzen können und rumjaulen und jammern. Jesus, wir haben doch alles für dich getan. Was haben wir denn falsch gemacht? Warum bestrafst du uns? Nichts davon. Die haben die Gefängnisstrafe nicht als Strafe Gottes angesehen, sondern waren gespannt, was als nächstes passiert. Lieber Gott, wenn du willst, dass wir Missionare in Europa sind, dann mach du die Türen auf. Dann wirst du sorgen, Herr. Wir sorgen uns nicht um unser Schicksal, sondern wir loben und preisen dich. Halleluja. Das ist christliche Grundhaltung. Natürlich können wir Ausreden entwickeln. Verlierer haben immer Ausreden. Ja, die, das waren ja auch die berühmten Missionare. Das war auch der berühmte Apostel Paulus. Ja, hallo? Er war Verbrecher in den Augen der Christen. Er hat Menschen getötet, er hat Christen verfolgt, bevor Gott ihn berufen hat und ihm seine Schuld vergeben hat und ihn dann wirklich auf diese neue Fährte gesessen hat. Paulus ist Mensch durch und durch. Gut, er war sicherlich eine Leitungsfigur, sicherlich einer, der Menschen wirklich auch befehligen und leiten konnte. Also mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgerüstet. Okay, aber er ist Mensch. Was wir an ihm ablesen können, ist dieses unendliche Vertrauen. Jesus, du hast mich erneuert, du hast mir meine Schuld vergeben, du hast mich auf diese Fährte gesetzt. Du willst von mir, dass ich dich verkündige, dann musst du mich führen, Herr. Das ist die Haltung der Apostel. Wenn du willst, dass es mich gibt, wirst du mich führen. Ich werde mir keine Sorgen mehr um mich machen, sondern ich werde nur noch für dein Reich sorgen, weil ich dir vertraue, dass du versprochen hast, du wirst für die sorgen, die all ihre Sorge in das Reich Gottes setzen und nicht mehr um sich bekümmert sind. Wissen Sie, das löst einen von sich selbst, dieses Klein-Klein dieser Ego-Sorgen, die manchmal so lächerlich sind von außen betrachtet. Ausdruck einer Ängstlichkeit, einer Einstellung, du hast noch viel zu viel Ego, du hast noch viel zu viel zu verlieren. Du bist noch lange nicht bereit, alles für Jesus einzusetzen. Der Geist Gottes aber wird uns dahin leiten. Wenn wir Jesus einmal unsere Sehnsucht versprochen haben und unseren Wunsch, für ihn zu wirken, für ihn unterwegs zu sein, seinen Namen in der Öffentlichkeit zu preisen und zu bekennen, wenn wir den Wunsch haben, aber fühlen uns zu klein und zu schwach und zu ängstlich, und vielleicht viel zu unvorbereitet, noch einmal gesagt, daran kann man was ändern. Vorbereiten kann man sich. Wer nichts weiß, kann studieren. Wer körperlich schwach geworden ist, der kann trainieren. Also, dies in Form bringen, ist unsere Aufgabe. Das ist Ausdruck dieser Klugheit, die Jesus ja lobt. Wenn du eben spürst, da und da hast du Defizite, wir leben in einer Zeit, wo du innerhalb von Sekunden alle Informationen kriegen kannst, die du brauchst. Also wer hat denn da noch eine Ausrede? Ja, ich kenne mich nicht so aus mit der Heiligen Schrift. Dann ändere es. Das kannst du selber machen. Aber den Mut zu entwickeln, da gehört schon mehr dazu. Das heißt nämlich, die Sorge um das eigene Ego zu öffnen und in das Vertrauen hineinzugehen und zu sagen, Jesus, ich setze alles auf dich. Aber ich kann das nicht alleine. Ich spüre, dass die Angst immer noch an mir nagt. Ich habe immer noch so viel Angst und Sorge um mich selbst. Herr, nimm mir diese Angst um mich selbst. So kann ein Gebetsinhalt sein. Und dann geh zu Jesus in der Stunde seiner größten Liebe am Kreuz. Vertrau ihm diese Angst um dein Ego an. Und lerne von ihm, wenn er sagt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, geht es auf und bringt reiche Frucht. Also Jesus, gib mir diesen Mut, in gewisser Weise mir selbst zu sterben, damit diese Frucht, von der du sprichst, sich multipliziert und dass sie wirklich rauskommt, dass sie zum Tragen kommt. Also dieses Gebet um Furchtlosigkeit. Dazu können wir auch in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel nachlesen. Ich empfehle Ihnen das selber. Da ist ein Kapitelchen überschrieben mit das Gebet um Furchtlosigkeit. Da erleben wir die Apostel in einer völlig veränderten Gebetshaltung, sich dessen bewusst, dass sie nur eine Handvoll sind vor einer Übermacht der Ablehnung. Aber jetzt, Herr, streck deinen Arm aus und tu Zeichen und Wunder. Wenn du willst, dass es uns gibt, dann tu du jetzt etwas. In diesem Vertrauen gehen sie auf Gott zu. Wir können das nicht, wir sind zu wenige, wir sind zu schwach. Aber wir vertrauen auf dich. Und man spürt förmlich diesen Halleluja-Jubel und die Vorfreude auf das, was Jesus tun wird. Dann heißt es da, als sie zu Ende gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie waren. Meine Güte, was ist da für eine Kraft auf einmal spürbar? Eine Kraft des Gebetes, eine Kraft des Vertrauens. Und gerade sind Johannes und Petrus wiedergekommen, Jakobus und Petrus wiedergekommen aus der Verhaftung und hatten gerade Prügel bekommen, sind gegeißelt worden. Und unter Strafandrohung ist ihnen verboten worden, weiter über Jesus zu predigen. Und sie kommen zurück in die kleine Gemeindeversammlung und loben und preisen Gott und danken ihm, dass er sie für würdig gehalten hat, für ihn zu leiden. Da spürt man schon, die haben die ganze Angst um sich selbst aufgegeben. Und das wird spannend. Das zieht an. Da merkt man, da sind Menschen, die haben einen Glauben, der stärkt sie sogar in Zeiten, wo sie gequält werden, wo sie verfolgt werden, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und sie entwickeln den Mut, den Jesus von ihnen verlangt. Und ich spüre förmlich, wie Jesus ihnen gegenübersteht und sie anlächelt und sich bedankt bei seinen Freunden, die begriffen haben, worum es geht. Leg deine ganze Sorge um dich selbst in meine Hand. Ich werde für dich sorgen. Ich werde deine Liebe so verstärken, dass du den Geißelstriemen auf deinem Rücken gar keine Bedeutung mehr zuwendest. Weil du spürst, es geht gar nicht um dich, sondern um Gott. Und wenn es dir um ihn geht, kommst du selber nicht zu kurz dabei. Du wirst menschlich über dich hinauswachsen. Du wirst zum Leuchtturm in der Dunkelheit, ohne dessen bewusst zu sein. Du fühlst dich immer noch klein und schwach. Umso besser. Die Demut steht uns gut. In dem Moment, wo uns bewusst wird, dass wir etwas sind, dass wir jetzt berühmt sind oder irgendwas, in dem Moment steht der Teufel schon längst um die Ecke und zieht den Fallstrick stramm. Und weil deine Nase viel zu hoch im Gesicht sitzt, merkst du es nicht mal und kommst zu Fall. Also den Stolz ablegen, die Sorge um sich selbst ablegen und in dieser demütigen, einfachen Haltung wie ein Kind Gottes eben auf Gott vertrauen und immer wieder sagen, Herr, wenn du willst, dass es mich gibt, dann führe mich. Um dann die Erfahrung zu machen, wie er führt, wie dann tatsächlich wunderbare Dinge sich in deinem Leben ereignen und wie sich alles Mögliche verändert. Meine Güte, wenn ich von Veränderungen rede, dann weiß ich doch selber, worum es geht. Ich will das nicht dauernd wiederholen. Habe ich in verschiedenen Exerzitien alles schon erzählt. Dass ich hier stehe, ist doch nicht meine Entscheidung. Dass ich hier stehe, ist, weil ich einfach angefangen habe, an Prophetien zu glauben. Und er ist es doch, der mir den Mund öffnet über alle Angst und Ängstlichkeit hinweg. Also auf jeden Fall, wenn wir Gott erlauben, dass er uns auch hin und wieder vor die Wand laufen lässt oder zum Affen macht, dass er uns blamiert, dass wir uns blamieren für ihn, seid sicher, dass er sich dankbar vor dir verneigt und sagt, das ist alles Schule, mein liebes Kind. Und jetzt geh und stärke die, die auch Angst um sich selber haben. Philipp Neri zum Beispiel, dieser Gründer des Oratoriums in Rom, er hat seinen Schülern, die er in der Predigt, in der Verkündigung, im Apostolat vorbereiten wollte, das ist ja eine apostolische Gemeinschaft, dieses Oratorium, da hat er zu seiner Zeit den Leuten gesagt, er war auch sehr, sehr humorvoll, wie man an diesem Beispiel merkt, dann hat er gesagt, klebt euch Federn an und spielt Hahn und Huhn und lauft gackernd durch die Stadt. Stellt euch so auf die Piazza Navona und macht irgendwelche Bewegungen, tanzt da rum, als Huhn, als Hahn und bringt die Leute zum Lachen. Die haben sich alle angeguckt, was ist denn das für eine Schule? Ja, und dann haben sie es aber getan. Und am nächsten Tag hat er gesagt, so, und jetzt geht und stellt euch auf die Piazza Navona und predigt das Evangelium. Wie sich das anfühlt, ausgelacht zu werden, wisst ihr schon. Gut, ne? Wie sich das anfühlt, für Jesus ausgelacht zu werden, das wisst ihr schon. Und jetzt lasst euch für Jesus auslachen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass kaum einer lacht. Aber wenn wir die Angst um unser eigenes Image erstmal ablegen, dann wächst uns ein Mut zu, der uns über die Angst hinausführt und der uns einfach auf die Sache orientiert, auf die Verkündigung des Namens Jesu. Es geht nicht um die Verkündigung von uns selbst, sondern es geht darum, dass du dir einfach keine Gedanken mehr machst, welches Bild du da abgibst. Du spürst einfach, es drängt dich, das zu tun. Also der Geist selber bringt seine Apostel, die Apostel Jesu, in Form. Der Heilige Geist ist der Formgeber, der dir die Worte eingibt, der dir deine Verhaltensweisen eingibt, der dir die richtigen Beispiele zur richtigen Zeit eingibt. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich irgendein Thema vorbereitet habe und fange an zu sprechen und auf einmal merke ich, da kommt so ein Exkurs rein, der dann irgendwann wieder zurückgeführt wird zum Thema. Ich weiß nicht, wie ich in dem Moment auf den Exkurs komme und warum ich mich da überhaupt darauf einlasse, jetzt so eine kleine Umleitung in der Predigt einzulegen. Und dann am Ende, in aller Regel, ist es dann der Fall, dass irgendjemand kommt: Pastor Meier, in dem Moment, wo Sie da und da drüber gesprochen haben, da hatte ich das Gefühl, Sie haben nur für mich gesprochen. Ich habe da so viel Kraft und Trost bekommen. Dann stehe ich da mit großen Augen und sage nur: Jesus, danke, ich hatte keine Ahnung. Du musst auch keine Ahnung haben. Du musst vertrauen. Und er ist es, der da führt. Und wenn er will, dass es dich gibt, als seinen Apostel, als seine Apostelin, dann wird er dich führen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich möchte Ihnen Mut machen, in diese Fußstapfen einzutreten, in die Fußstapfen der Apostel, die natürlich erstmal lebensmäßig und lebensgeschichtsmäßig an einen Punkt kommen mussten, wo sie wussten, so oder so kaputt, wir haben nichts zu verlieren. Das ist die beste Voraussetzung, um Apostel für Jesus Christus zu werden, weil du dann nämlich keine Angst mehr um dich selbst hast. Und das erlebe ich oft bei Neugetauften, bei Neubekehrten. Wenn die alles Mögliche nach schmerzhaften Lebenserfahrungen hinter sich haben, Drogen, Sex, alles Mögliche, Ausschweifungen, und wenn sie dann an den Punkt kommen und sagen, das führt zu einem solchen Überdruss, zu den Schmerzen meines Lebens, kommt jetzt auch noch der Überdruss. Ich habe mich über Jahre betrogen und betrügen lassen. Und ich will da einfach raus. Und wenn es eine Rettung gibt, dann mache ich meinen letzten Versuch mit Jesus. Und wenn diese Menschen kommen aus dieser Haltung, ich war wirklich am Ground Zero meines Lebens, am Punkt Null meines Lebens angekommen. Und wenn es diese Kraft gibt, die uns im Christentum verheißen wird, ich will sie spüren, diese Kraft. Und wenn sie dann tatsächlich erfahren, dass Jesus Christus mächtig ist zu helfen, was auch tut, dann haben sie da also unglaublich stark entschiedene Menschen vor sich, die sich überhaupt keine Gedanken machen, was andere über sie denken. Weil sie längst gelernt haben, in einer Welt zu leben, wo sie überhaupt nicht wahrgenommen werden. Wo sie Zurückweisung, Ablehnung bekommen, dann vielleicht auch kriminell werden als Reaktion darauf, womit ich die Kriminalität nicht entschuldigen will. Aber oft ist es doch diese Kette von abgelehnt werden, von lieblos behandelt werden. Niemand wird als böser Mensch geboren. Sondern die Lebenserfahrungen sind eben manchmal so zerstörerisch und so zermürbend, dass das Böse einfach Raum greift. Naja, aber jedenfalls für mich überraschend und wunderschön und manchmal mit Tränen in den Augen zu beobachten, wie aus diesen Kreisen, wie aus solchen Menschen auf einmal kraftvolle Verkündiger der Liebe Gottes werden können. Die sagen, ich muss das, was hinter mir liegt, komplett hinter mir lassen, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, wie Paulus auch sagt. Naja, um dann auf jeden Fall durch den Geist geleitet in das Apostolat hineinzuwachsen. Dazu sind wir alle berufen als getaufte Christen. Dann geht es also darum, wirklich dem Heiligen Geist auch noch mehr auf die Spur zu kommen. Der Heilige Geist, der ja wirklich ein Schattendasein in unserer Kirchenpraxis führt. Ich empfehle Ihnen das 29. Kapitel im Gotteslob. Wenn Sie überhaupt mal anfangen wollen, dann nehmen Sie das 29. Kapitel im Gotteslob. Da geht es um Grundlagen. Da fängt es an mit den Werken der Barmherzigkeit, die gar nicht die Seligpreisungen sind an erster Stelle. Das Hauptgebot der Liebe ist Abschnitt 1, die Seligpreisungen Abschnitt 2, Abschnitt 3, die Werke der Barmherzigkeit und dann 4, die Gaben des Heiligen Geistes und seine Früchte. Wunderbar. Besser kann ich es gar nicht ausdrücken. In einem kurzen Kapitelchen findet man das, was man dann auch dann in der Heiligen Schrift nachlesen kann. Das sind Zitate. Ich lese es einmal vor. Der Geist Gottes wird den Glaubenden in Taufe und Firmung geschenkt. Also, da mache ich erstmal einen Punkt, kleine Erklärung dazu. Wir müssen also um den Geist nicht bitten, als wenn wir ihn nicht hätten, sondern wir müssen ihn beanspruchen, weil wir ihn bereits geschenkt bekommen haben. Nur vielleicht haben wir ihm viel zu wenig Raum in unserem Leben gegeben, sodass sich der nicht entfalten konnte. Wir haben ihn nicht sehnsuchtsvoll eingeladen, sondern, naja, gut, habe ich halt. Heiligen Geist, ja, weiß nicht, was das ist. Ja, wenn ich damit so umgehe, dann gebe ich ihm keinen Raum. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der will eingeladen werden, Tag für Tag. Guten Morgen, Heiliger Geist, komm du heute mit in meinen Tag. Also wir haben den Heiligen Geist bereits empfangen als Getaufte. Dann heißt es hier weiter, seine Kraft unterstützt sie, im Sinne Jesu zu leben und so in Kirche und Gesellschaft zu wirken. Der Geist stiftet Gemeinschaft und ermöglicht Vielfalt. Das heißt, der Geist führt zusammen und führt in die Weite. So wie wir in der Pfingstsequenz leben, er ist die ausgleichende Kraft in Gott. Er wird das abkühlen, was heiß gelaufen ist. Und er wird das erwärmen, was in der Kälte erstarrt ist. Also der Geist führt in die Gemeinschaft und führt in die Weite. Durch ihn wird die ganze Schöpfung vollendet. In der Tradition werden 7 Gaben des Heiligen Geistes benannt, welche die Getauften befähigen, sich zunehmend seiner Führung zu überlassen. Und jetzt werden die 7 Gaben des Heiligen Geistes genannt, die wir im Propheten Jesaja, 11. Kapitel, Vers 2, nachlesen können. Das wird hier zitiert. Also Jesaja 11, 2 brauchen Sie jetzt gar nicht aufschlagen oder aufschreiben, sondern im Gotteslob Nummer 29, Abschnitt 4, können Sie es weiterlesen. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Erkennbar wird der Geist also an seiner Frucht. Die Gaben, die der Geist jedem verleiht, die Charismen, die werden hier also auch erwähnt, dienen dem Aufbau der Kirche und dem Wohl aller Menschen. Da steht jetzt zwar kein Zitat oder keine Schriftangabe, aber da können Sie 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, Römer 12 und Epheserbrief solche Stellen dann dazu nehmen. Sie können auch ins Internet gehen und dann das Wort Charismen eingeben und dann nachschauen, wo in der Heiligen Schrift über die Charismen geschrieben wird, die Charismen des Heiligen Geistes. Heilung, Trösten, Ermahnen, Lehren und so weiter. Also die Charismen dienen dem Aufbau der Kirche und dem Wohl aller Menschen. Oft sind sie eine Antwort des Geistes auf die Nöte einer Zeit. Versuchen Sie also herauszufinden, wo sehen Sie in Ihrer Analyse, in Ihrer Wahrnehmung, wo sehen Sie die Nöte unserer Zeit? Beispiel in der Zeit des 14., 15. Jahrhunderts, als die Kirche, als die Welt in Europa in die Zeit des Frühkapitalismus sich entwickelte, da hat Franziskus das Armutsideal in die Kirche neu eingebracht, weil er gespürt hat, dass die Kirche an ihrer eigenen Materialisierung, an dem eigenen Materialismus zugrunde zu gehen drohte. Also die Charismen sind oft die Antwort des Geistes auf die Nöte einer Zeit. Herr, gib uns also die Charismen und die Einsicht in die Not unserer Zeit. Die Zeit zeichnet sich aus durch Orientierungslosigkeit, durch geistliche Unterernährung. Also wenn die Charismen von Gott geschenkt werden, müsste da sicherlich auch angesetzt werden, dass Menschen ermutigt werden und befähigt werden, diese Unterernährung aufzufangen und den Menschen das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie spüren, Mensch, das sind ja Antworten auf meine Lebensfragen. Das ist ja nicht irgendwie so ein abgehobenes theologisches Zeugs, sondern das hat mit meinem Leben zu tun. Da will ich weiter auf die Spur. Also wir müssen darum beten, dass Charismen Prediger erwecken, die wirklich die Lehre der Kirche so vermitteln, dass Menschen sie auch hören wollen und als Antwort auf ihre Lebensnot auch akzeptieren können. Also die Charismen sollen in ihrer Verschiedenheit einander ergänzen und so zusammenwirken, dass sie anderen nützen. So steht es in 1. Korinther 12, 7. Also da steht dann also doch eine Angabe unter 1. Korinther 12, können Sie nämlich schon eine Menge dieser Charismen lesen. 1. Korinther 14 geht es dann weiter, Römer 12 auch. In Anlehnung an den Brief des Apostels Paulus an die Galater, das ist auch ein wichtiger Abschnitt, Galater 5, 22 bis 24, spricht man von der vielfältigen Frucht des Heiligen Geistes. Also da sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sowie Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Sie sind wichtige Merkmale für ein geistliches Wachstum der Gläubigen. Also das ist ein kurzer Abschnitt, der das, was man über die Früchte und Gaben des Heiligen Geistes sagen kann, auf den Punkt bringt. So, und von diesen Schriftstellen, die hier angegeben sind, können Sie die Bibel aufschlagen. In Klammern gesagt, dann wissen Sie auch, dass man Jesaja nicht am Ende der Bibel sucht, sondern ziemlich mittendrin. Und dass man den ersten Korintherbrief unter den Paulusbriefen findet und den Galaterbrief eben auch. Also im Umgang damit lernt man dann selber, die Bibel zu entdecken, thematisch einzusteigen und nach einem bestimmten Thema Schriftstellen heraussuchend. Dazu hilft Ihnen dann auch die Konkordanz. Auch dieses Wort können Sie im Internet finden. Sie brauchen sich dann das schwere Buch nicht zu kaufen, sondern finden die ebenfalls im Computer. Also die Konkordanz, das ist ein Stichwortverzeichnis der Heiligen Schrift nach der Einheitsübersetzung. Also die Gaben und die Früchte des Heiligen Geistes. Die Gaben sind eben Gaben, die nicht geschenkt werden, weil du ach so heilig und ach so fromm bist, sondern weil du ein Mensch bist, der sich in seiner Sehnsucht Gott zuwendet. Und der Gott immer wieder deutlich macht, Jesus, ja, es geht mir um dein Reich hier auf dieser Erde. Rüste mich aus mit allem, was ich brauche, um ein treuer Zeuge deiner Liebe zu sein. So, und aus dieser Gebetshaltung heraus kannst du damit rechnen, dass Gott dir eben seine ganz speziellen Gaben des Heiligen Geistes gibt. Sag nicht, ach ja, das macht für einige Stimmen für mich nicht. Stell es nicht sofort wieder mit deinem Zweifel in Frage, sondern bitte drum und danke ihm, als wenn du es schon erhalten hättest, so wie es im Markus-Evangelium gesagt wird. Betet so, als hättet ihr schon erhalten. Und du bittest im Namen Jesu, weil diese Gaben ja eben im Willen Gottes sind. Er will, dass wir ausgerüstet werden mit den Gaben, aber er wartet darauf, dass wir es beanspruchen. Also die Gaben des Heiligen Geistes, die geschenkt werden zum Aufbau des Leibes. Niemand bekommt alles und niemand bekommt nichts. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber die Früchte des Geistes, so wie sie eben im Galaterbrief 5. Kapitel Vers 22 uns beschrieben und vermittelt werden. Also da sind, ich wiederhole es nochmal, die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Früchte des Geistes, ihr Lieben, das sind die Dinge, die uns zuwachsen. Eine Frucht wächst aus dem Baum heraus. Die Frucht am Apfelbaum wächst nicht durch die Geburtswehen eines Baumes, sondern es ist ein ganz normaler Wachstums- und Reifungsprozess, den der Baum da mitmacht. Die Frucht einer Pflanze entwickelt sich, weil die Veranlagung in ihr ist. Und wenn in meiner Veranlagung, die ich natürlich auch selber steuern kann, wenn in meiner Veranlagung die Sehnsucht nach Gott ist und dass sein Wort verkündet wird, dass sein Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens hier auf der Erde Wirklichkeit wird, wenn ich da hineinwachse in meiner Sehnsucht und ständig darum bete, dann darf ich sicher sein, dass ich eine solche Pflanze in Anführungszeichen werde, die diese Früchte automatisch früher oder später hervorbringt. Dann wird man an mir diese Liebe ablesen können, die nicht mehr abhängig ist davon, ob ich äußerlich geliebt werde oder ob alle lieb und nett mit mir umgehen und alle im Radio sagen, oh, das ist aber schön, dass Sie hier sind, Pastor Meier. Das tut mir zwar gut, aber wenn die Leute mich anspucken würden und mir ins Gesicht springen würden, dann müsste diese Liebe sich als echt erweisen. Daran werden wir nämlich bemessen, ob diese Liebe eine Liebe ist, die dir tief eingepflanzt ist und die nicht abhängig ist von äußeren Lebensbedingungen, sondern die da ist, weil du dich Gott verschrieben hast. Wenn du Jesus in deinem Kern hast, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, also dann kannst du sagen, dein Kern ist gefüllt mit Jesus. Du bist im Kern gesund, weil Jesus das Heil schlechthin ist. Und wenn das in dir ist, dann wird auch diese Liebe an dir erkennbar sein, die dann immer noch Liebe bleibt, selbst wenn du ans Kreuz genagelt wirst. Jesus bleibt auch am Kreuz noch Ausdruck dieser Liebe. Und seine Gegner wollen ihn zerstören in seinem Wesen. Und genau das schaffen sie nicht. Jesus bleibt Ausdruck dieser Liebe. Er betet für die, die ihn verfolgen, und er segnet die, die ihn verfluchen. Da können die Wunden noch so sehr quälen und er weiß, in einer Stunde bin ich tot. Und er bleibt trotzdem Ausdruck dieser Liebe. Und mit dem letzten Ausdruck der Liebe sagt er noch, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich gehöre dir bis zum letzten Atemzug. Und das wird bei uns auch sein, wenn wir diese Liebe so verinnerlichen, dass wir sagen, diese Liebe Jesu Christi ist meins geworden, meine äußerste Sehnsucht. Natürlich wird es Situationen geben, wo aus dieser Liebe herausfällst. Diese Liebe heißt ja auch nicht lieb sein und anständig sein und immer nur mit zarter Stimme sprechen und die Menschen in den Arm nehmen. Das heißt das nicht. Sondern das ist eine Liebe, eine Entschiedenheit für Gott. Die Entschiedenheit für die zu beten, die dich gerade ins Gesicht gespuckt haben. So können sie die ganzen Früchte, die hier erwähnt werden, durchgehen. Die Freude. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Ja, bei schönem Wetter kann ich das gut sagen, mit erhobenen Armen, ne? Den Heiligen Geist loben, wie es in der charismatischen Erneuerung oft üblich ist. Ich schätze die charismatische Erneuerung sehr und ich schätze auch diese Ausdrücke der Freude. Nur oft habe ich auch gedacht, das ist doch so ein bisschen tralala, was hier gemacht wird. Das ist nicht deep-rooted, das ist nicht tief verwurzelt. Das ist gemacht, äußerlich aufgesetzt. Und daran ist, glaube ich, auch ein großer Teil der charismatischen Erneuerung in unserem Land so ein bisschen eingeschlafen. Die charismatische Erneuerung hat eingeschlafene Füße gekriegt. Die 70er Jahre, der Enthusiasmus der 80er Jahre, da ist nicht mehr viel von zu spüren. Natürlich gibt es sie noch an vielen Stellen und ich werde Gott sei Dank auch Zeuge dieser Dinge, aber dieses Flächendeckende, dieser Enthusiasmus des aufbrechenden Gedankens, der Erneuerung des Glaubens, das ist doch sehr müde geworden. Und wenn ich dann genau hinschaue, dann stelle ich fest, dass viel so auf dieses Spektakuläre Wert gelegt hat, dass man auf die Wunderheilungen fokussiert hat und da passiert das und boah, da ist ein Prediger und da fallen die Leute um ins Ruhen des Geistes und da stehen sie aus den Rollstühlen und da passiert das und das. Ja, aber wenn es dann mal nicht passiert, was denn dann? Ist dann der Heilige Geist nicht da? Fehlanzeige, falsch. Natürlich ist er da, wo er angerufen und wo er eingeladen wird. Ich habe verstanden, dass die charismatische Erneuerung uns vertiefen will in unserem Glauben. Charismatische Erneuerung will, dass wir tief verwurzelte Kraft aus Jesus Christus haben, dass wir aus auch der Tiefe das Wasser des Lebens herausholen können. Und diese tiefe Verwurzelung gibt uns Standkraft. Und dann kann natürlich auch die Freude ab und zu überborden. Aber dann ist sie echt, weil sie aus der Tiefe kommt. Aus dieser Bereitschaft für Christus alles zu geben, dich auch für ihn zum Affen zu machen. Und dann ist es dir egal, was andere denken, wenn du deiner Freude Ausdruck gibst. Aber es wird nicht eine Freude sein aus dem Moment heraus, sondern die Freude aus der Tatsache, dass Christus tief in dir lebt. Und der Friede auch, Friede als Frucht des Geistes, der Friede ist auch dann noch, wenn die Fetzen fliegen. Du wirst in diesem Frieden sein, selbst wenn dir der Arzt gerade gesagt hat, du hast eine todbringende Krankheit. Ist mir auch schon passiert. Ein halbes Jahr haben sie noch zu leben. Ein Tag später kam der Chefarzt und sagte, die Untersuchungen sind falsch gewesen und das ist doch nicht. Aber der Moment, wo du es gesagt bekommst und dann die Nacht durch, bis der Arzt dir die Entwarnung gibt, hätte ja auch sein können, dass ich jetzt schon gar nicht mehr da gewesen wäre. Das ist ein paar Jahre her. Als der Arzt mir das gesagt hat, bin ich auf mein Zimmer, habe den Puls gefühlt, 60. Ich habe nachts geschlafen wie in Abrahams Schoß. Das Einzige, was ich immer wieder gebetet habe, Jesus, das wichtigste halbe Jahr meines Lebens beginnt. Lass mich bloß nicht fallen. Hat er nicht getan, zumindest in der Nacht nicht. Was gekommen wäre, wenn das wirklich dann der Magenkrebs gewesen wäre, den der Arzt mir da genannt hatte. Wie das dann gewesen wäre, wenn ich abnehme, wenn das Gesicht gelb wird, wenn die Schmerzen kommen, wenn man sich miserabel fühlt. Das weiß ich nicht. Und die erste Reaktion war eben nicht Schock, sondern Jesus, du. Dann ist jetzt das wichtigste halbe Jahr meines Lebens. Verlass mich bloß nicht, Jesus. Und ich habe geschlafen wie in Abrahams Schoß. Am nächsten Morgen kam die Schwester rein. Pastor Meier, wie geht's Ihnen denn? Haben Sie einigermaßen geschlafen? Ich sage, wie in Abrahams. Ach Gott sei Dank, sagte sie. Ja, der Arzt kommt gleich. Der wird Ihnen noch was sagen. Es wurde Mittag, es wurde 11, es wurde immer 11er. Der Arzt kam nicht. Und ich saß da und war die Ruhe in Person. Ich war die Ruhe in Person. Wissen Sie, so etwas macht man nicht in dem Moment. Das kann man nicht produzieren. Das ist da oder es ist nicht da. Und ich war dem Himmel dankbar, dass ich in diesem Frieden war, dass ich auch ein Scherzchen machen konnte mit der Schwester. Und dann kam der Arzt und sagte, ja, Pastor Meier, die Uniklinik hat die Dinge nochmal nachuntersucht und die haben sich vertan, das ist gar nicht bösartig. Och, habe ich gesagt, oh, das ist aber schön. Und da saß der Arzt mir gegenüber und hat gedacht, spinnt der? Hat er nicht begriffen, was ich ihm gesagt habe? Als er aber gemerkt hat, dass dieser Friede in mir ist, hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Weil er auf einmal Vertrauen gefasst hatte. Da habe ich ihn nicht drum gebeten, es hat sich ein wunderschönes Gespräch entwickelt. Also daran habe ich also gemerkt, wenn diese Früchte des Geistes, wenn die wirklich in uns sind, und die haben wir auch nicht als festen Besitz, sondern ist immer auch Ausdruck unserer Entscheidung für diesen Frieden in Jesus. Da muss ich mich für entscheiden. Wenn ich angegangen werde aggressiv, dann muss ich mich entscheiden, nicht aggressiv zu reagieren. Ich muss mich entscheiden, aber ich muss auch die Kraft irgendwo her haben. Und wenn ich Jesus in mir habe, werde ich die Kraft schnell haben. Schneller zumindest als ohne ihn. Ich kann also da hineinwachsen in diese Früchte. Aber das sind keine Presswehen, die diese Früchte hervorbringen, sondern die werden automatisch aus dir herauswachsen und andere werden sie wahrnehmen. Und an diesen Früchten werden wir bemessen, liebe Leute. Manchmal, das erleben wir auch in unserer so atheistisch gewordenen Zeit, ich sage Ihnen, es sind viel mehr Menschen auf der Suche, als man glaubt. Selbst die, die sich so aufbrüsten und so tun, als würden sie mit Glauben nichts zu tun haben, so zu den frommen Dummen will ich nicht gehören, dann brüsten sie sich auf und rühmen sich ihres Atheismus oder ihrer Glaubenslosigkeit, ihrer Modernität. Und dann kann es schon mal sein, dass die da vor einem stehen und Provokationen loslassen und ziemlich aggressiv auf dich zugehen. Ich nenne das immer, da steht einer vor dir und grinst dich mit verschränkten Armen an und tritt dir vors Knie. Und testet, na, wie reagierst du jetzt? Und wenn wir dann anfangen zu jammern, oh, der hat mich verletzt, dann winkt der andere ab, guck mal da, die Botschaft stimmt nicht. Manchmal, und das läuft auch manchmal unbewusst, manchmal werden solche Verletzungen auf uns losgelassen, aber wenn wir dann genau im Frieden bleiben, wenn wir dann da stehen und sagen, Jesus, das tut weh, oh Mann, das tut so weh, Jesus, sei du bei mir. Und während ich da noch im Gebet bin und Jesus um diese Kraft bin, habe ich sie schon. Dass ich Jesus bitte, mir diese Kraft zu geben. In dem Moment habe ich sie schon. Und wenn ich dann wirklich in diesem Frieden bleibe, innerlich ist es ein Ringen mit Gott, dass ich diese Kraft habe. Aber ich habe sie und ich werde sie nach außen ausstrahlen. Das ist Frucht. Frucht ist da am Baum und der Baum hat keine Presswehen gehabt, um die Frucht hervorzubringen. Sie entwickelt sich einfach. Der Baum macht sich keine Gedanken drum, wie der harte Kirschkern in die Kirsche reinkommt. Das entwickelt sich innerhalb von ein paar Monaten, von Blüte bis Reife. Überlegen Sie, einen Stein drin, an dem du dir die Zähne ausbeißen kannst. Und da ist keine Presswehe oder nicht irgendein ein mühsamer Prozess des Baums, sondern es entwickelt sich, weil es in ihm ist. Die Anlage ist da. Und wenn Christus in dir ist, dann wirst du all die Früchte hervorbringen, die Christus in dir hervorbringen lässt. Du musst dich nur entscheiden, in der Situation, wo sie dir wehtun, nicht ins Gejammer zu gehen. Sondern zu sagen, Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Und die können jetzt mit mir machen, was sie wollen. Dann machst du die Augen auf und du spürst am anderen, dass der auf einmal da steht mit großen Augen. Wie reagiert der denn? Ich habe dem gerade vors Knie getreten und der ist im Frieden. Tell me your secret. Erzähl mir dein Geheimnis. Wie kannst du im Frieden bleiben, wenn sie dich so behandeln? Ach du, da kann ich dir ein bisschen zu erzählen. Hast du Zeit? Komm, wir trinken Tee. Dann gehen wir in die Knie und dann erzähle ich dir mein Geheimnis mit Jesus. Amen.
Herr, wir können nicht schweigen, das Resümee dieser Radioexerzitien mit Pfarrer Peter Meier. Ein herzliches Dankeschön dafür für diesen achten Vortrag, den Pfarrer Meier in der Kirche St. Anton zu Balderschwang gehalten hat. Die Radioexerzitien sind hiermit als Vortrag beendet, aber heute Nachmittag um 14 Uhr können Sie noch einmal mit dem Referenten ins Gespräch kommen. Natürlich als CD-Box sind die ganzen Vorträge erhältlich, heute noch telefonisch bis 12 Uhr unter der 08328 921 120. Ansonsten wieder nächste Woche, immer zu den üblichen Bürozeiten. Wenn Sie über das Internet verfügen, können Sie natürlich die Vorträge herunterladen und auch Informationen über Radio oder auch Bilder dieses ganzen Vorgehens der Radioexerzitien ersehen. Mein Name ist Peter Kiesel. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Mein Dienst ist hiermit beendet und freue sich vielleicht einmal wieder auf ein Wiedersehen bei einer Außenübertragung. Ihnen alles gottesreichsten Segen.